Der Heiko Thieme Club. Alles zu Dow Jones, S&P, DAX. Der Heiko Thieme Club.
Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
Und ich bin Andi Groß. Bevor wir jetzt gleich und vor allen Dingen ausführlich darüber sprechen, was da gestern passiert ist, Crash, Korrektur oder Bess, da möchte ich unsere Mitglieder noch ganz kurz auf den neuesten Stand in Sachen Clubdesign bringen. Vergangenen Donnerstag gab's eine Premiere, unser erstes Clubtreffen, und zwar via Zoom. 10 Mitglieder etwa im intensiven Erfahrungsaustausch. Peter Heinrich hatte die Leitung, du hast auch etwas gesagt, und das meine ich jetzt absolut ernst, etwas, denn der Redeanteil der Clubmitglieder war erfreulich hoch. Also, sie haben offen und auf Augenhöhe diskutiert. War das auch dein Eindruck?
Absolut richtig. Und wir hatten es ja am Anfang auf 10 Personen limitiert, also Clubmitglieder, weil wenn wir jetzt unsere ganzen Clubmitglieder mitnehmen würden, dann würden wir also einen ganzen Tag brauchen, damit sich jeder vorstellen kann. Und 24 Stunden hat nicht jeder unbedingt. Das heißt, wir werden also jetzt uns ein bisschen nach vorne tasten, ob wir das nächste Mal vielleicht mit 20 Mitgliedern es machen. Und dann jeder ist dann weiter öffnen. Und dann zum Schluss werden wir auch mal ein Clubmeeting machen, aus meiner Sicht, was mein Freund Hans Bernecker auch macht, mit seinen Abonnenten, dass man dann sagt, okay, wir machen ein Webinar und lassen dann Fragen zu, die dann insgesamt behandelt werden, direkt, aber dass nicht jeder quasi eine Frage stellen kann. Denn wenn man also jetzt mal 50 oder 100 Personen hat oder sogar mehr, dann ist das kontraproduktiv im Endeffekt. Man kann, da muss man noch eine Struktur finden, die es a persönlich gestalten lassen, aber auch dann die Möglichkeit haben, dass man einen gewissen roten Faden damit durchziehen kann. Also wir experimentieren damit, aber wichtig ist, es funktioniert, und Zoom ist für mich die Adresse, bleibt es auch, um gleich vorwegzugreifen, Zoom ist und bleibt auf meiner Kaufliste, das werden wir nachher noch diskutieren.
Also was mir persönlich gut gefallen hat, ist, dass hier wirklich diskutiert wurde, dass sich die Clubmitglieder miteinander unterhalten haben, als ob die sich schon jahrelang kennen würden. Also das war so richtig hochklassiger Stammtisch.
Das ist richtig ein gutes Stichwort, Stammtisch. Und damit lernen sich dann auch die Clubmitglieder kennen und können dann natürlich auch ihre eigene WhatsApp-Gruppe oder eine WhatsApp-Gruppe kreieren. Das könnte man auch noch machen. Nur ich muss auch ein bisschen jetzt warnen, denn ich spreche ja, wenn mich jemand anruft, findet man meist mich am Telefon, auch wenn ich in der Zwischenzeit vielleicht gleichzeitig noch eine Konferenzschaltung habe oder unterwegs bin. Aber wenn jetzt jedes Clubmitglied, mal realistisch gesprochen, anrufen würde an einem Tag, dann müsste der Tag bei mir ungefähr 150 Stunden haben. Und das hat man nun nicht mehr. Es sind nach wie vor noch 24 Stunden. Man schläft vielleicht auch eine Viertelstunde dabei, vielleicht noch eine Dreiviertelstunde essen. Also da muss man die Zeiträume zusammennehmen. Das bitte ich bei allen nochmal mit zu berücksichtigen. Denn die Offerte besteht immer da. In Notfällen kann man mich immer erreichen oder mit ihm uns ein E-Mail schicken und ich rufe dann zurück. Aber wenn ich dann nach 10 Uhr abends zurückrufe, wenn bei mir der Arbeitstag noch lange nicht aufgehört hat, muss man das auch akzeptieren. Nicht sagen, nee, ich kann nur zwischen 6 bis 7. Das gilt bei mir nicht. Ich normalerweise nicht wahr, mache die Lichter aus gegen 4 Uhr morgens. Wenn es ganz spät wird, wird es mal 6.30 Uhr. Nicht wahr, um dann wieder um 8 Uhr anzufangen. Also insofern bitte ich auch, das zu berücksichtigen. Limitationen im Zugang allein aus der Zahl der Personen, die vielleicht das ein oder andere wissen wollen. Also das soll jetzt nicht abschreckend sein, sondern nur erklärend sein. Wenn ich zum Beispiel nicht sofort zurückrufe, wenn mir einer eine Frage stellt, dann bemühe ich mich damit, eine schnelle Antwort zu finden. Aber wie es manche immer vorgeben, am gleichen Tag kriegt man sofort eine Antwort. Das ist rein physisch nicht möglich, weil wir, wie gesagt, ein 24 Stunden Zeitfenster haben, und das reicht mitunter nicht.
Der Tag hat 24 Stunden, wenn das nicht reicht, nimmt man durch die Nacht hinzu, hat mein Vater.
Richtig.
Du, wir hatten ja parallel auch die Clubmitglieder befragt zu diesem wöchentlichen Sendungsformat, Inhalte, Aufteilung und so weiter. Und ich fand es auch absolut positiv. Die Beteiligung war rege und auch sehr differenziert. Die Clubfragen und wie wir damit umgehen, das wurde sehr positiv hervorgehoben. Und auch, dass du, was du gerade gesagt hast, die Mitglieder auch anrufst, das direkte 1-zu-1-Gespräch dann suchst. Bei den Empfehlungen sollten wir so ein bisschen länger verweilen. Wir sollten nach Möglichkeit auch in die Tiefe gehen. Die Mitglieder wollen da mehr über deine Motivation erfahren, um es besser nachvollziehen zu können, was du da tust, was du da empfiehlst. Und ich soll dich öfter unterbrechen. Also eigentlich kein Problem, das ist eine meiner leichtesten Übungen. Und dieses Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Börse, das kommt richtig gut an. Und da kannst du dann als globaler Anlagestratege deine geballte Erfahrung ausspielen. Und das sollst du auch tun. Ja, dann steigen wir doch gleich ein. Ja, diese Woche also der Showdown bei der Fed, Zinsen, Inflationsbekämpfung, das große Sorgenthema Ukraine. Die USA rufen ihre Leute zurück aus Kiew. Omikron überrollt uns regelrecht und China senkt die Leitzinsen. Also das ist der Fahrplan für unseren ersten Part. Du hattest ja, Heiko, gesagt vergangene Woche beim Kollegen Sebastian Leben, 15.000 Punkte, die sehen wir noch. Ja, Punktlandung. Was geht jetzt in dir vor, nach dem, was da gestern passiert ist? Genugtuung, dass deine Prognose eingetreten ist? Entsetzen, dass das derart schnell ging? Oder die Grinsekatze, dass die Anleger wieder zukaufen, wenn jetzt auch nicht ganz so stark wie in den USA?
Eine Mischung von all dem, was du genannt hattest. Das Entscheidende ist, wenn man jetzt über 50 Jahre dabei ist, dass man sich nicht auf die Schultern klopft, sondern ganz bescheiden bleibt und sagt, naja, man hat es vielleicht im Griff, die Großraumlage, aber hier kommen noch erhebliche Überraschungen in diesem Jahr. Ich bleibe bei der Grundaussage, um es gleich auf den Markt zu bringen, dann reden wir über Wirtschaft, Politik. 14.000 bis 18.000 DAX, Dow Jones 32.000 bis 40.000. Das ist das Fenster, was ich sehe. Es gibt keine Garantie, dass sich innerhalb dieser Bandbreite 14.000 bis 18.000 DAX und 32.000 bis 40.000 Dow Jones, dass der Markt sich daran hält. Das ist nur meine ganz persönliche Einschätzung heute. Und ich nehme mir das Privileg, wie auch jeder andere von unseren Clubmitgliedern, es zu verändern, jederzeit, wenn sich Dinge verändern. Was haben wir? Und du hast es schon angesprochen. Wir haben auf der politischen Seite eine Gefahr, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Form auf unseren eigenen Grenzen kaum gesehen haben. Kommt die Berliner Mauer hinzu, richtig, das war direkt auf unseren Grenzen. Aber das, was hier vor uns steht, ist das Potenzial, das Risiko eines Krieges. Und das kann keiner richtig einschätzen. Wir glauben ja, dass nun die Ukraine so weit weg ist. Man sieht es ja auch nicht. Ich bin früher mal in der Ukraine gewesen, in Kiew. Ich war 1964, aber das war das letzte Mal, dass ich da war. Also schon eine ganze Zeit lang her. Wenn es doch zu einem Krieg kommt, dann gibt es Verwüstung, Zerstörung und viele Tote. Und das gilt es zu vermeiden, auf jeden Fall. Das ist meine Wunschvorstellung. Da muss man in das Gehirn von Herrn Putin hineingehen. Und muss auch in das Geschick unserer Diplomatie auf dem Westen hineingehen. Die ist einfacher zu beurteilen. Aber hier treffen vielleicht zwei Welten aufeinander. Und es könnte jederzeit zu einer Katastrophe kommen. Das sehen wir einfach daran, dass die Amerikaner ihr Personal schon abziehen. Das heißt, die Familienmitglieder der Diplomaten aus Kiew, das ist schon ein Warnsignal höherer Ordnung. Waffen werden schon hingeschickt. Wir Deutschen beteiligen uns daran nicht. Darüber kann man sich streiten, aber so ist die Situation. Wir drohen mit wirtschaftlichen Maßnahmen.
Ja, lass mich da mal kurz nachhaken mit diesen wirtschaftlichen Maßnahmen, diese berühmten Sanktionen. Also lasst uns doch sprechen. Wenn nicht, dann haben wir da so kleinere Daumenschrauben, wie eben diese Sanktionen, bevor es zum ganz großen Knall eben kommt, den ja eigentlich alle vermeiden wollen und vermeiden müssen. Diese Sanktionen, greifen die wirklich? Ich habe so den Eindruck, zunächst einmal haben die Anleger gestern große Sorge gehabt vor diesen Sanktionen. Die Börse in Moskau, die hat ja ziemlich gewackelt, da ging es ja 10% abwärts.
Das ist richtig. Und was Sanktionen anbetreffen, sie betreffen alle Parteibeteiligten. Wenn wir Sanktionen gegenüber Russland heben, betrifft das viele deutsche Unternehmen, die darunter leiden, weil ihnen ein Geschäftszweig wegbricht, wenn man so will. Wenn wir Russlands Sanktionen androhen und Russland sagt, dann machen wir den Gashahn zu und auch unsere Öllieferung, dann wird es bei uns kalt. Und noch ist der Winter nicht überwunden. Es bestehen noch einige Wochen vor uns, die relativ kühl sein können. Also die Sanktionen können auf beiden Seiten Wirkung zeigen. Was mir viel mehr Sorgen noch macht, ist eines: Russland ist nun einmal keine kleine regionale Macht, wie Obama fälschlicherweise gesagt hat. Das war eine fast unverzeihliche Aussage, so sehr ich auch Obama sonst unterstützt habe. Aber bitte, das ist total falsch. Und Russland hat mehr atomare Waffen als die USA. Und wenn in Russland Herr Putin sagt, jetzt drücken wir den sogenannten roten Knopf, wenn es da einen gibt, dann mag auch grün dort sein, egal wie es ist, dann gibt es wahrscheinlich kaum jemand, der in Russland sagt, machen wir nicht. In den USA war es so, bei Trump hätte das Militär, wenn er die Anordnung gemacht hätte, nun drückt mal den roten Knopf, hätte das Militär gesagt, nee, das machen wir nicht, Herr Präsident. Das ist nicht ausführbar. Das ist der feine Unterschied. In anderen Worten, worauf ich hinaufspielen will, ist, wenn wir hier mit Spielstrategien, mit Kriegsstrategien spekulieren, rein theoretischer Natur. Putin ist ein weitaus stärkerer Mann in der Gefahr, als es irgendein anderer in der Welt vielleicht ist. Ich glaube, Herr Xi ist nicht so unberechenbar wie Putin in diesem Falle. Und weil Putin sieht, er ist im Grunde genommen ein Louis XIV in, ohne Louis XIV jetzt zu beleidigen, aber er ist der absolute Herrscher in Russland. Das hat er immer wieder bewiesen. Und wenn ihm was nicht gefällt, dann kann die Leute auch, ich war durch seine Agenten ermorden lassen, ich war auch in England oder woanders auch. Und seine Opposition, wenn sie so naiv ist, wieder nach Russland zurückkommt, wie Nawalny, dann enden die halt im Gefängnis. Und wenn einer da 3 Jahre im Gefängnis überlebt, naja, man kommt zumindest nicht als als eine gestärkte Person heraus, sondern eher als gebrochene Person. Das haben wir immer wieder erlebt. Also Putin ist nicht weg, es sei denn, er stirbt. Und das kann man nur darauf zu spekulieren, ist etwas müßig. Worauf ich hinaus will, deswegen muss ich diesen Punkt nochmal machen, ist, wir dürfen mit Putin nicht in eine Situation uns kommen lassen, ihn kommen lassen, wo er mit dem Rücken an der Wand steht. Und da kommt wiederum
Jetzt,
Angela Merkel hinein.
ja, nicht nur Angela Merkel. Wir hatten ja ganz aktuell den Fall Kai-Achim Schönbach. Kai-Achim Schönbach ist Marineinspekteur. Ich weiß nicht, wie viele Sterne der auf der Schulter hat. Also ein ziemlich hohes Tier dort. Und er hat bei einem Think Tank Meeting in Indien gesagt: Passt mal auf, Freunde, eigentlich will Putin doch nur Respekt. Und den kann man ihm doch geben. Ja, blöd nur, dass Schönbach jetzt nicht auf der Linie der Bundesrepublik mit dieser Aussage liegt und jetzt sein Job los ist. Aber du hättest ihn vermutlich nicht gefeuert, oder?
Schönbach hat absolut recht, was er sagt. Schauen wir uns erstmal die Krim an. Ich bin kein Experte in diesen Fragen. Ich nehme nur das auf, was man also landläufig auch überall nachlesen kann. Aber ich glaube, die Information ist vorhanden. Die Krim gehörte für rund 300 Jahre zu Russland. Davor wurde sie gestohlen von den Tataren. Das war schon einige Jahrhunderte her. Also Russland war der Besitzer. Dann gab es einen Präsidenten, nicht wahr? Da hieß dann Chruschtschow nach Stalin. Und wo kommt der Chruschtschow her? Aus der Ukraine. Ist Ukrainer. Das spielte gar keine Rolle. Die Sowjetunion, ob du Ukrainer bist, ob man nun aus Odessa kam, spielte gar keine Rolle. Es war die Sowjetunion. Und dann schenkte er 1956 die Krim oder legte es an die Ukraine, was immer die Gründe waren. War ja kein Problem. Man war ja Russland, die Sowjetunion. Und als dann Perestroika ankam und die Sowjetunion zerfiel, dann war es problematisch. Die Ukraine wurde selbstständig. Man hatte immer noch seine Verbindung zur Ukraine mit allen Bestechungen und so weiter. Es scheiterte dann, dass die Ukraine jetzt plötzlich in einem Vakuum stehen, nicht zur NATO gehört, aber sich zu Europa angliedern möchte. Eine Korruption, die vielleicht hoch drei dort existiert, was man immer so hört. Ich bin seitdem, wie gesagt, nicht da gewesen, aber man hört ja auch einiges davon. Also Ukraine ist ein Punkt, wo wir in der EU nicht sagen würden, die nehmen wir sofort auf. Aber wir sagen, wir sind wohlwollend dabei. Wir haben auch viele Fehler gemacht. Also gesagt, wir nehmen euch auf, aber ihr müsst euch von Russland trennen, weil alles meines Erachtens falsch. Weil wir sagen müssen, wir sind wohlwollend euch gegenüber, aber bitte lasst die Tür nach Russland weit, weit offen, weil es eine natürliche Verbindung gibt. Die Ukraine spielt in der russischen Geschichte eine sehr, sehr große Rolle. Gut. Dann hat er nur also die Krim genommen, hat wieder das gemacht, was von 1956, 300 Jahre lang den Russen sowieso gehörte. Ist das nun eine Katastrophe? Nicht unbedingt. Und realpolitisch gesehen hat der Vizeadmiral absolut recht, sagt, Kinder, du machst keine Träume. Der Russe will Zugang zum Schwarzen Meer haben, kann man auch verstehen. Und so sei es drum, das ist nun mal ein Fait accompli.
Aber Heiko, wie kriegen wir denn jetzt diese Kuh vom Eis? Wir können ja lange in der Geschichte rumfuhrwerken. Die einen haben uralte Ansprüche, die anderen nicht ganz so alte Ansprüche. Wo sind denn jetzt die echten Russlandkenner? Oder ist das letztendlich doch wieder dieses alte Blockdenken Ost gegen West?
Ich nenne mal ein Stichwort, das ist so wie die Sudetendeutschen. Ich war in der Tschechoslowakei damals. Konnte man auch sagen, das war ja der Grund für den Zweiten Weltkrieg, nicht wahr? Auch oder Teil des Zweiten Weltkrieges. Wenn man sich das anguckt, das sind doch die Deutschen, die müssen wir doch unterstützen. So war das Argument. Ich will jetzt nicht den Hitler unterstützen, um Gottes Willen, krasses Gegenteil. Aber in der Ostseite von der Ukraine, da gibt es sehr viele Russen. Fast die Hälfte davon sind Russen. Und da gibt es jetzt noch eine separate Gruppe, muss ich mir mal wieder vorstellen. Im eigenen Land in der Ukraine gibt es eine separate Gruppe, die sagt, wir sind unabhängig. So wie jetzt in Spanien, wo ich hier in Katalonien bin, wenn die Katalonien sagen würden, wir haben hier Truppen, wir haben eine Grenze, wir sind selbstständig. Das wollen sie zwar immer sagen, aber sind sie nicht. Sie sind nach wie vor unter der spanischen Krone. Aber wenn man sich total selbstständig macht und dann auch noch gegenseitig sich beschießt, so sieht es doch in der Ostukraine aus, wenn ich richtig informiert bin. Und Russland sagt, Moment, das sind unsere eigenen Leute, die wollen wir schützen, deswegen baut man seine Truppen dort auf. Das ist also ein Dilemma, in dem ich gar keine Lösung habe. Man muss es nur, eines kann man nur sagen, man muss miteinander reden. Und dass der Putin seine Truppen aufbaut, um zu sagen, mal zu, ich bin keine kleine regionale Macht, ich könnte jederzeit den Knopf drücken, sozusagen, das sollte man sich überlegen. Also kurzum, wir könnten, du hast recht, Thema heißt, Schlussstrich von meiner Seite zu ziehen, sein Gefährdungsmoment, bitte Putin nicht reizen. Ich würde auch einen Gerhard Schröder zum Beispiel, der in Deutschland ja manchmal sehr stark kritisiert wird. Ich finde es gut, dass er der Aufsichtsratsvorsitzende ist von Gazprom. Da habe ich wenigstens einen Deutschen, von dem ich mal hören kann, was da sich abspielt.
Aber trotzdem gegen den hohen Ölpreis, da macht auch er nichts. Also das ist ja schon
abartig. Da kann doch Gerhard Schröder gar nichts machen. Russland freut sich ja über einen hohen Ölpreis, ist auch klar. Russland sagt, da können wir wenigstens unsere Schulden bezahlen. Russland hat ja bisher wenig in der Volkswirtschaft aufzuweisen. Das ist das Tragische bei Putin. Nicht wahr? Der Mann ist jetzt schon seit der Jahrtausendwende, nicht wahr, im Amt. Was hat er denn für sein Land erreicht? Ohne Öl wäre da nichts gewesen, mal krass gesagt. Da gibt es viele Entwicklungen in Russland, technologische Entwicklungen
und so weiter. Putin hat natürlich, oder die Russen und die entsprechenden Unternehmen, die Gazproms, die haben natürlich ein Interesse, den Energiepreis möglichst hoch zu sehen, ist ganz klar. Auf der anderen Seite sind wir natürlich die Verbraucher. Normalerweise kommt jetzt mein Gag, wo ich sage, ich tanke immer nur für 20 Euro. Das interessiert mich nicht, wie teuer der Sprit ist. Aber mit den 20 Euro kommst du jetzt mittlerweile von der Tanke gar nicht mehr nach Hause. Das lähmt doch im Grunde genommen alles. Es geht ja nicht nur ums Autofahren. Es geht ja im Grunde genommen um die gesamte Wirtschaft und einen Ölpreis. Wir sind fast bei 100. Also das kann man doch gar nicht
beschlabbern. Aber schauen wir es uns mal an. In Amerika ist es die Schieferöllager, nicht wahr? Die profitieren auch davon und haben nicht unbedingt dagegen, dass sie Geld verdienen können. Es ist der Verbraucher, der hier tatsächlich herangenommen wird und darunter leidet. Die Saudis freuen sich auch, dass sie Öl für einen hohen Preis verkaufen können. Und zum Schluss ist es der freie Markt. Wenn man den Markt freilässt, den internationalen Ölmarkt, und nicht jetzt sagt, wir reduzieren unsere Produktion, dann haben wir eine Problematik. Es gibt einige Prognosen, die sagen, der Ölpreis geht auf einen neuen Höchststand von 150 Dollar. Bei 100 sind wir ja nun schon fast. Also, und ich meine, hier ist alles offen. Es hängt von der geopolitischen Entwicklung ab. Und wo ich mit abschließen würde, diesen Teil unserer Diskussion, heißt der, wenn wir mit Putin aufhören zu reden und dann Welle aufbauen, Drohung aufbauen, und es dann zu einem ersten Schuss kommt, dann sind alle Prognosen, die wir jetzt im Anschluss diskutieren, die kann man aus dem Fenster werfen. Ein Krieg in der Ukraine mit einem möglichen Krieg mit weiteren Auswirkungen für Europa und die restliche Welt ist in der Prognose vom DAX 14.000 bis 18.000 nicht drin und beim Dow Jones mit 32.000 und 40.000 auch nicht drin. Dann verändert sich die Welt. Ich schließe es aber in meiner Prognose, um es im Klartext zu sagen, aus und hoffe, dass die Vernunft im Endeffekt notgedrungen oder aus Einsicht tatsächlich hier siegt und ein Putin, und so würde ich es also auch einschätzen, wie der Vizeadmiral es gesagt hat, der will doch gar keinen Krieg. Der Putin will noch, und er ist auch jetzt Mitte 60, der möchte gerne bis 85, wenn er sich so seine Lebenserwartung anrichtet, der möchte der Präsident sein, damit er überleben kann, so wie Stalin, der jeden Tag sein Schlafzimmer gewechselt hat, aus Angst, nicht mehr, wo er schläft. Putin als Privatier wird nicht lange überleben können.
Also
deswegen will er bis zum Lebensende will er im Amt bleiben.
Die Vernunft, Heiko, die sagt uns allen, wir können uns einen Krieg nicht leisten, das wäre eine Riesenkatastrophe. Wo war die Vernunft gestern Abend, als auf einmal alles das Wackeln angefangen hat und wir uns die Frage gestellt haben, ist das der Beginn des totalen Ausverkaufs? Sie sprechen ja immer am Abend vorher schon so ein bisschen die Themen ab für den nächsten Tag, für diese Aufzeichnung hier. Also gestern Abend hatte die Frage ganz klar ihre Berechtigung. Gut, über Nacht ist dann was passiert, das Pendel schlug zurück, aber die Kuh ist noch nicht vom Eis.
Das ist richtig, weil wenn man gestern zum Beispiel in meiner Marktprognose, die ich ja nun täglich mache, hieß meine Überschrift Korrektur, Bässe oder Crash? Fragezeichen. Und meine Antwort war, alles von dreien ist eingetreten. Das ist die Situation, die wir gestern hatten. Und wenn man einen Crash hat, was passiert denn nach dem Crash? Nicht die totale Auslöschung, sondern Crash sind Chancen. Wir hatten einen Crash 2020, nicht wahr, Mitte März. 40% Rückgang innerhalb von 4 Wochen. Das sind Crash-Szenarien. Wir hatten einen Crash 1987, innerhalb von 6 Wochen Rückgang 40%. Das waren wiederum Chancen. Dann haben wir einen Crash gehabt, der dauert allerdings 3 Jahre, von 1929 bis 32, Rückgang knapp 90%. Man könnte alles aufzählen. Hören wir damit auf, mit den Drohungen und Warnungen und so weiter. Für mich heißt es, wenn ein Markt überdurchschnittlich in eine Richtung geht, ist das eine Chance. Oder ein Risiko, wenn ein Markt überdurchschnittlich nach oben geht, an einer Gewinnmitnahme ist noch nie mehr jemand verarmt, nicht wahr? Und da wir heute in der Lage sind als Privatanleger, und das ist für unsere Clubmitglieder wichtig, wir können ja beides machen. Ich kann an der Börse heutzutage jederzeit Geld verdienen, wenn ich mich positioniere, sowohl im Long gehen, indem man etwas kauft, oder im Verkauf von Dingen, die man nicht hat, im Leerverkauf. Ich muss nur die Prozentsätze genau achten. Und wenn man meine Meinung gehört hat, das haben wir ja nun dokumentiert, das ist ja nicht gelöscht, unsere Club-Meinung. Ich habe gesagt, bitte Bargeldposition von mindestens 20-25% bis sogar 40% halte ich für nicht falsch. Das habe ich seit Wochen gesagt. Damit schlage ich mich jetzt nicht auf der Brust. Seht mal, wie habe ich recht gehabt? Nein, hat mit Recht haben gar nichts zu tun. Bargeld brauche ich, um investieren zu können. Und gestern war es eine Situation, DAX-Index unter 15.000. Wenn man meine Meinung nimmt, 14 bis 18.000, kann sich jeder selber ausrechnen. Bin ich bei 15.000 näher an 14.000 oder bin ich näher bei 18.000? Nein, ich bin 3.000 Punkte von 18.000 entfernt und bin 1.000 Punkte vom theoretischen Tiefpunkt entfernt. Also muss ich doch kaufen. Kann jeder für sich selbst entscheiden. Musste gestern sagen, bitteschön, wer hat den Mut gehabt? Das würde mich mal interessieren. Frage an unsere Clubmitglieder. Wer hat gestern den Mut gehabt, im DAX-Index sich einzukaufen? Ob man den DAX jetzt gekauft hat, braucht man jedes ETF auch nur einzugeben im Internet. Da geht man auf die Wall Street Online oder was man immer benutzt, Yahoo Finance, und gibt den DAX-ETF. Dann kriegt man ungefähr 100 DAX-ETFs angeboten. Da kann man jeden ETF nehmen von seiner Bank und so weiter und kauft den einfach. Ganz simpel. Kein Hebelprodukt und nichts, nur den ETF gekauft. Und wenn er unter 15.000 liegt, und das bleibt meine Meinung für das gesamte Jahr, dann kann man den DAX anfangen zu kaufen. Und wie viel kauft man? Man kann im Endeffekt im DAX mindestens 10, maximal 15% haben. Und wenn man bei 15.000 ist und sieht 14.000 so als das unterste Niveau, dann sagt man sich, naja, also dann kaufe ich doch zumindest, wenn ich bei 10% sein will, soll ich mindestens 3%, maximal 4% kaufen von meinem liquiden Kapital im DAX, in einem ETF. Nicht gehebelt, nicht nur den DAX. Sollten wir nämlich mit 15.000 auf 18.000 gehen, sollte Heiko Thieme Glück haben oder Recht haben, weil ja uns auch immer, sind das 20%. Und wenn ich das erreiche von jetzt bis zum Jahresende, wann auch immer, also in den nächsten 11 Monaten, dann hat sich das gelohnt. Hm. Ganz klar, so simpel ist Anlagestrategie, da muss man gar nicht lange nachdenken. Aber kaufe ich jetzt schon alles bei 15.000, würde ich sagen, nee, nicht unbedingt. Denn wenn es auf 14 geht, habe ich erstmal einen Rückgang von 6%. Dann sage ich, um Gottes Willen, dann panikt man schon wieder. Soll ich jetzt rausgehen, würden dann einige vielleicht fragen. Nein, ich kaufe mich ein. Im Klartext nochmal. Ab 15.000 3-4% in einen ETF im DAX, egal von wo man sitzt, kann man sich selber raussuchen. Wer da Fragen hat, damit ich finde keinen, helfe ich gerne. Aber generell kann sich jedes Clubmitglied mal hingucken. ETF DAX eingeben in eine Suchmaschine, das ist also Wall Street Online, Finance.net oder die Yahoo Finance, findet man sofort. Findet man ein Riesenangebot. Kein Gehebel. DAX ETF. Und sollte der Kostensatz sollte bei 0,1% sein. Das kann man also machen. Ich werde nachher nochmal einen nennen, nicht wahr, den es hier gibt, von der Deutschen Bank ausgegeben.
Also das kann man tun. Also Heiko, wir hatten jetzt in der Vergangenheit immer wieder diese Situation gehabt. Die Börse atmete aus, es kamen dann die Schnäppchenjäger, es pendelte so hin und her. In Summe passierte relativ wenig. Gestern haben wir einen heftigen Ausschlag gesehen, 4%, sogar über 4% ging es in der Spitze abwärts. Und über Nacht hat sich dann die Börse in den USA wieder berappelt und zieht jetzt auch unsere Börse wieder nach oben. Ich will mal Folgendes anmerken. Der Spiegel, das Nachrichtenmagazin, schreibt heute in der Online-Ausgabe, werden die Volksaktien zu Flops? Und der Spiegel meint, BioNTech minus 40%, Zoom minus 20%, Netflix minus 35% in diesem Jahr. Wir haben jetzt gerade mal Ende Januar. Kommt nach Lockdown, Langeweile und Strafzinsfrust jetzt der Börsenkater? Ja, wer jetzt sagt, was weiß denn der Spiegel schon vor der Börse, dem sei gesagt, meine erste Titelstory, an die ich mich erinnern kann, des Spiegels zum Thema Börse, war die, als der Spiegel die abartig hohen Bewertungen von Garagenfirmen angesprochen hat. Also eine Tech-Idee, die machen irgendwas mit Internet, die soll auf einmal mehr wert sein als Daimler, Volkswagen und die Lufthansa zusammen. Ja, und dann platzte die Dotcom-Blase. Sind die Bewertungen, jetzt die Frage an dich, gerade bei diesen Highflyern, bei den Corona-Gewinnern, man kann es auch weiterziehen zu den Tech-Werten, sind die zu hoch gewesen?
Natürlich sind die zu hoch gewesen. Kurs-Gewinn-Verhältnisse im astronomischen Bereich. Nicht wahr? Da wurde keine Gewinne gehandelt, da wurde Vision gehandelt. Und die Börse lebt ja nicht nur von den aktuellen Fakten, sondern die Börse, das Tagesgeschäft, lebt von der Vision, die man hat. Und wenn man BioNTech annimmt, ein fantastisch aufgestelltes Unternehmen, sofern man also ein Problem hat mit Epidemien, fantastisch, und auch für zukünftige Entwicklungen in anderen Produkten, was Krebsheilung anbetrifft, weil da die mRNA-Technologie Nobelpreis 2020 bekommen für zwei Damen, die es gemacht haben, nicht wahr? Diese Technologie wird uns in den nächsten 10 Jahren entscheidend mit begleiten und auch einen Erfolg bestimmen, wenn man so will. Und dazu gehört die BioNTech, dazu gehört die Moderna, nicht wahr? Und dann haben wir auf der anderen Seite, wenn man die Proteinseite sich anschaut, jetzt die Novavax, nicht wahr? Die Novavax für mir ganz klar zu empfehlen. Ich empfehle es nachher nochmal, auch wenn hier ein paar Hebelprodukte zurzeit auf null gegangen sind. Das stört mich überhaupt nicht, darf ich mal ganz lapidar sagen, weil das das Risiko ist. Aber man muss dann dementsprechend nachkaufen. Da arbeiten wir nur mit einem 0,5%. Insofern kann man das durchaus verkraften. In anderen Worten, da spielt sich einiges ab. Nur die Bewertung, wenn man sich es anschaut, die war jenseits von gut und böse. Wenn ein Wert von 3 € auf 400 Euro steigt, dann muss man nicht lange nachdenken, ob das ein bisschen teuer ist. Denn so viel können die gar nicht verdienen. Können die allmählich da hineinwachsen? 100 Milliarden Marktkapitalisierung rechtfertigen, nicht wahr? Eine Frage. Also das, was wir jetzt gesehen haben, diese Auflösung sozusagen, die ist sogar sehr, sehr willkommen zu heißen. Ist sie weitergegangen, als ich es mir vorgestellt habe? Selbstverständlich. Sonst würden ja die Hebel, die ich einmal im Portfolio hatte, nicht wahr, nicht wertlos sein. Also ich ging davon aus, dass man nicht vielleicht so weit zurückkommt. Aber stört mich das jetzt an der Anlagestrategie? Nein. Das ist eine neue Chance. Und ich fange wieder an, das werden wir nachher diskutieren, wie man jetzt nach einem Totalverlust vielleicht einen Gewinn erzielen kann, ohne es garantieren zu können. Also das bleibt spannend, aber es ist richtig, die Welt wird wieder etwas normaler. Und dann nehmen wir die ganzen Nahrungsmittelketten. Ich war, wenn jemand ein Menü nach Hause liefert, rechtfertigt das ein Kursgewinnverhältnis von 150? Nicht unbedingt, nicht wahr? Das ist ein normaler Lieferungsservice. Also da habe ich immer eine dezidierte Meinung dazu. Wenn ich dagegen Autos herstelle wie eine VW und kriege ein Kursgewinnverhältnis, was im hohen einstelligen Bereich ist, da kann ich durchaus schon mal zulangen. Aber ich kaufe mich ja auch, das wieder mal im Nebensatz zu sagen, mich nicht total ein, sondern immer in 3 Tranchen. Das ist ja die 3-Tranchen-Strategie, wo übrigens interessanterweise einige Clubmitglieder immer häufiger fragen, und das sehen wir immer wieder, ich habe 2 Tranchen gekauft. Jetzt fällt der Wert weiter. Soll ich noch eine 3. Tranche kaufen oder soll ich verkaufen oder soll ich was anderes kaufen? Das heißt, dass dieses Clubmitglied oder jemanden näher kommen zu wollen, noch nicht ganz absorbiert hat, was diese Strategie, die ich offeriere, bedeutet. Das bedeutet 3 Tranchen, nicht 1 Tranche, 2 oder 3 Tranchen, sofern der Markt mir den Gefallen tut, dass meine Erstinvestition sofort oder über einen gewissen Zeitraum ins Minus geht. Und zwar mit 15-20%. Dann kaufe ich nach. Und dann die Frage, oh, um Gottes Willen, ja, geht das gut? Habe ich einen Fehler gemacht? Nein, hast richtig gemacht, lieber Anleger. Und dann hoffe ich, so pervers es geht, dass es nochmals 15-20% fällt. Und dann bin ich erstmal voll drin. Dann ist die Aktie ungefähr 50% vom Ausgangspunkt meiner Analyse gefallen. Fast 40-50%. Und das passiert relativ selten. Aber es passiert. Und das ist gerade jetzt auch wieder passiert. Und dann kommt die Beetphase. Ich muss es nochmal betonen. Ich weiß, ihr, einige sagen, um Gottes, jetzt fängt der Heiko Stimme schon wieder an, seine Strategie zu erklären, weil es eben doch nicht jeder verstanden hat. Und dann zurückzuweisen, dass wir es in der Bibliothek schon haben, ist ja ganz schön und gut. Das hört sich aber nicht jeder wieder an. Also kurzum, 3 Tranchen, dann sind wir voll. Und dann, wenn die Aktie weiterfällt, und auch da haben wir Beweise, die ich selbst erlebt habe, TeamViewer ist zum Beispiel ein Beweis, dass die Aktie dann nochmal 50% fällt. Auch das kann ich absorbieren, weil ich dann sage, dann habe ich nochmal eine Chance, eine 4. Tranche zu machen, um wieder auf den Prozentsatz von 1, 2 oder 3% zu kommen, wie die Position im Endeffekt sein sollte. Ich habe ja Unterschiede zwischen Basisaktien und kleineren Werten und dann spekulativen Titel, um dann wieder zuzulegen, sodass ich dann wieder auf 1, 2 oder 3% komme. Das ist die Strategie. Und dann gibt es ganz seltene Fälle, wo eine Aktie wirklich nicht mehr aufsteht, sondern pleite geht. Da haben wir einen Fall gehabt, nicht wahr? Das war die Wirecard. Da darf ich mir nochmal sagen, bitte, ich muss es nochmal betonen. Bei Wirecard fühle ich mich sehr wohl, in Anführungsstrichen, weil ich die Reißlinie gezogen habe, glücklicherweise im Mai 2020, nicht wahr? Als ich dann sagte, jetzt bitte nichts mehr mit Wirecard glattstellen. Um Gottes Willen, vergiss es. Das Unternehmen scheint mir nicht ehrlich zu sein. Nicht wahr? Mein Freund Hans Wernicke zum Beispiel, der hat noch gesagt, an dem Tag, hat er auch nicht geglaubt. Und der Mann hat eine größere Erfahrung noch als ich, nicht wahr? Seit über 60 Jahren dabei, dann. Glaubt auch bei Wirecard, das ist ein gutes System und so weiter, muss man sehen, das scheint auf dem richtigen Wege zu sein. Da konnte man dann auf den falschen Fuß erwischt werden. Aber ist damit Hans Wernicker für mich ein Stümper? Nein, ist einer der besten Analysten, die ich kenne. Und dass man sich auch mal täuschen kann, selbst als Bester, das sieht man auch bei Warren Buffett eigentlich, war nicht alles, was wir tun, muss immer richtig sein. Man muss immer in eine gewisse Relation miteinander setzen.
Genau dieses Stichwort Relation. Ich hatte dir die Frage gestellt nach den Bewertungen. Ob die Bewertungen zu hoch gewesen sind, hat er gesagt, ja, ganz klar. Also wenn sich da ein Wert vertausendfacht, dann muss man da irgendwo die Frage stellen. Dann die Frage, ja,
jetzt, aber die Gruppe, wenn ich das unterbrechen darf, ganz kurz. Haben wir zum Beispiel in unserem Club eine BioNTech oder eine Moderna empfohlen hatte zwischen 300 oder 400 Waren und so weiter, haben wir eine Netflix empfohlen, als sie ins Alles dran ist. Nein, da müsst ihr wirklich suchen. Der einzige Wert, der relativ hoch war, aus meiner Sicht, wo ich nach einem Rückgang gewartet, nach 10% gesagt, ich fange schon mal an anzukaufen, war die Amazon. Und die hat sich bisher bezahlt gemacht, da muss ich da sagen. Aber sonst, ich kaufe keine Werte, wenn sie ihre Höchststände hat und wenn die Kurs, das Kurs-Gewinn-Verhältnis im astronomischen Bereich nicht, was ich befinde. Also,
Heiko, es geht ja jetzt auch darum, wann steige ich jetzt wieder ein? Wann habe ich jetzt den Abstand von diesem Höchstwert irgendwo bekommen, wo mein Gefühl oder der Heiko Thieme oder wer auch immer sagt, jetzt kann ich die erste Tranche kaufen. Und wenn ich jetzt rückblickend sehe, jetzt habe ich da so Schieflagen gehabt, so absolute Überbewertungen. Funktioniert die Strategie dann noch oder musst du an deinen, deinen Abschlägen, musst du die dann doch irgendwie anders bewerten?
Nee, funktioniert doch wunderbar. Wenn man jetzt genau hingehört hat, ich will es ja mal auf einen klaren Zwei- oder Dreizeiler beziehen, wenn immer der DAX in diesem Jahr unter der 15.000 Marke liegt, und ich keine Position im Exchange-Traded Fonds für den DAX habe, ist dies ein ganz klares Kaufsignal. Und das Kaufsignal heißt, ich kaufe mindestens 3 bis maximal 4% unter der 15.000 Marke ein. Und gestern, um es mal in Medias Res zu machen, waren wir bei 14.850 im tiefsten Niveau. Also, ich muss nicht unbedingt bei 14.850 erst einkaufen. Wenn wir unter 15.000 sind und wenn es nur ein Zehntel eines Punktes ist, fange ich an zu kaufen, wenn ich noch nichts habe. Wenn ich dann meine 3 bzw. 4% habe, warte ich auf das nächste Signal und allerspätestens bei 14.500, aber durchaus schon ab 14.700 kann ich die Position aufstocken, sodass ich dann mindestens 5 bis 6% habe. Und dann warte ich, dass der Markt sich unter die 14.500 Marke unter Umständen gibt. Und da überlasse ich also eine gewisse Gedankenfreiheit. Vielleicht erreichen wir gar nicht die 14.000 Marke. Gestern sah es so aus, dass es nur ein paar Minuten dauert und dann wären wir schon da gewesen. Ich war denn der Markt ist ja so eingebrochen, so schnell. Aber dann.
Ja, und Mitte des Jahres hätten wir den DAX für 10 Euro kaufen können oder so, wenn es so weit
und das ich, genau. Das
Heiko, eine praktische Frage hat uns Andreas aus Augsburg geschickt. Er sagt, das ist ja alles schön und gut mit der Dreidrittelstrategie. Ich kapiert, würde ich auch ganz gerne machen, aber in der Praxis sieht es doch folgendermaßen aus, man muss irgendwo priorisieren. Zum Beispiel, ich habe jetzt 1% Liquidität, sagt er, würde man jetzt für diese 1% eher die dritte Tranche einer Aktie kaufen, die man schon im Portfolio hat, oder die erste Tranche einer Aktie, die man eben noch nicht hat und die aber auch dann entsprechend deine Kriterien erfüllt.
Die Frage von ihm aus Augsburg, nicht wahr, ist meines Erachtens nicht ganz nicht klar, was er meint. Hat er nur 1% Liquidität, dann ist er viel zu hoch investiert. Hat er gar kein Bargeld mehr zum Anlegen, dann ist er voll investiert. Das wäre meines Erachtens ein Fehler in dieser Situation. Nur mit Bargeld kann man ja auch investieren. Wenn es aber die Frage so ist, dass er, ich habe schon in einer Aktie die ersten 2% investiert und frage jetzt, ob das letzte Prozent, das 1%, jetzt in eine andere Anlage kommen soll oder in die Aktie, die ich bisher habe, dann ist die Antwort das Letztere. Natürlich, ich lege dann das letzte Prozent an, wenn die dritte Tranche da ist und die Aktie nochmals nachhaltig, sprich 15 bis 20%, nochmal gefallen ist, nachdem ich 2% habe. Also bitte nicht aufhören mit den 3-Tranchen-Systemen, plötzlich abbrechen, weil man verunsichert ist. Man wird permanent verunsichert sein bei meiner Strategie, weil ich mich in fallende Kurse einkaufe. Ich sage, wie kann ich etwas kaufen, was billiger wird? Das geht uns nicht ein. Aber ich sage, bitte denkt an die deutsche Hausfrau.
Heiko, die Frage ist ja, ich habe ja 2 Aktien, die ich jetzt kaufen kann, die gefallen sind. Die eine wäre die dritte Tranche und die andere wäre die erste Tranche. Was soll ich jetzt machen? Das ist so wie im Flugzeug, wenn auf einmal die Sauerstoffmasken von der Decke fallen. Ja, da heißt es ja immer, setzen Sie eine auf und atmen Sie ruhig weiter. Wenn Sie Kinder haben, erst sich, dann Ihrem Kind. Ja, und wenn Sie 2 Kinder dabei haben, dann sagt die Flugbegleiterin, die Nette, dann ist es Zeit, sich zu entscheiden, welches Kind Sie lieber haben.
Gebe ich dir eine direkte Antwort. Was glaubst du denn, wenn eine Aktie, die 20% gefallen ist, ich war bei 100, jetzt ist sie bei 80. Jetzt gucke ich mir die Aktie an und sage, Mensch, ich kenne das Management, das macht einen guten Eindruck. Nicht wahr? Kennen heißt, ich habe gelesen, wir haben eine Analystenmeinung gesehen und so weiter, das Unternehmen. Dann gucke ich mir das Kurs-Gewinn-Verhältnis an, sage, Mensch, das ist eigentlich unter dem Durchschnitt. Das könnte doch was sein. Dann gucke ich mir die Produktenreihe an. Ich war so als Laie, mehr sind wir ja nicht, können wir gar nicht sagen, ich bin ja nicht die Fachleute. Und dann gucke ich mir an und lese sowas allgemein üblich. Ich sage, Mensch, das ist ein Produkt, das wird gekauft, das sieht dann gut aus. Also das sieht dann, bin ich bei 20% dabei. Dann sage ich mir, okay, dann gucke ich mir die Vergangenheit, auch nochmal den Kursverlauf an und sage möglichst 20% von dem jüngsten Höchststand. Der absolute Höchststand war schon mal weitaus höher auch, weil ich fange an bei 80. Und dann kommt das Versprechen, was ich mir gebe, wenn Sie jetzt bei 64 ist, sprich 20% gefallen ist, nämlich ab 20% von 80 sind 16, das sind 80 minus 16 sind 64, dann kaufe ich nochmal nach. Bevor ich das Nachkaufen mache, frage ich nochmal, hat sich da irgendwas verändert? Ist plötzlich das ganze Produkt zerfallen? Ist das Unternehmen durch einen Betrug aufgefallen? Ist der Vorstand gewechselt worden? Nein, hat sich nichts verändert, nur der Kurs ist gefallen. Also kaufe ich nach. Und nochmal, wie gesagt, das zweite Drittel. Und dann von 64 plus 20% sind fast 13, sind 12,8, wenn man es rechnet, aber 13 bin ich bei 51, da kommt die dritte Tranche. Das wäre so der Automatismus. Und wenn man jetzt die Frage mir stellt, nachdem man bei 64 ist, jetzt die Aktie bei 60, ja, soll ich vielleicht noch eine dritte Tranche nehmen, weil ich habe ein neues Unternehmen, das bei 100 war, jetzt ist es bei 80, soll ich da einsteigen? Sage ich, nee. Du kaufst erstmal deine dritte Tranche bei diesem Unternehmen. Denn nur dann hast du ja eine Chance, wenn meine Strategie tatsächlich stimmen sollte. Und wir sind bei 51 und temporär fallen wir sogar nochmal auf 45, aber das spielt ja gar keine Rolle. Und dann dreht sich die Aktie und geht wieder auf 100 hoch. Kann sich jeder ausrechnen, was man dann mit diesem durchschnittlichen Einkauf hat im Vergleich zu dem, der bei 100 eine Aktie gesehen hat, hat sie bei 80 gesehen und sie geht von dort auf dann nach oben wieder. Das ist also, denn die, so normalerweise, und deswegen habe ich diese drei Tranchen aus eigener Erfahrung kreiert, weil Werte manchmal etwas mehr fallen, als man sich vorstellt. Und wenn eine Aktie, die ich habe, die bei 100 ist, auf 80 fällt und ich habe 1% investiert und sie fällt nicht weiter, dann ist es natürlich klar, dann kann ich mir mit dem nächsten Mal eine andere Aktie bei 100 ist und fällt auf 80, kann ich die auch kaufen, weil die erste Aktie ja nicht mehr eine zweite oder dritte Tranche ermöglicht hat. So sieht das System aus. Ich hoffe, dass das verständlich wird.
Also, Andreas aus Augsburg, deine Frage ist hiermit beantwortet worden in völliger Gänze und Tiefe. Also mach erstmal hier die drei voll, bevor die erste Tranche von der neuen Aktie dann anfasst.
Als Zusatz, um gleich wieder aktuell zu werden, BioNTech und Moderna sind mehr gefallen, als ich es mir erhofft habe. Was ich erhofft habe. Klingt ein bisschen pervers, aber so sieht es doch aus. Wenn ich mir jetzt mal anschaue, die moderne Aktie angucke, ich war oder nehmen wir BioNTech, ich gucke mir jetzt mal die BioNTech, nehmen wir Moderna einfach, Moderna. Moderna ist jetzt bei 136 aktuell, heute nicht wahr, plus von 6% spielt jetzt keine Rolle. Aber wir kommen von der Moderna-Sache auf dem Höchststand her. Das muss man ja auch immer sich wieder angucken. Wo waren wir jetzt hier vor kurzer Zeit gewesen? Wir waren über der 400-Euro-Marke. Ich nehme jetzt mal den Tageshöchststand in den letzten 52 Wochen. Nicht wahr? Da waren wir bei 426. Von 426, normalerweise, wenn man 50% fällt, hat man schon einen Crash. Das sind aber, wir wären dann bei 210. Aber hier waren wir bei der Moderna-Aktie jetzt in den letzten Tagen, wenn wir gesehen haben, waren wir bei 126 gewesen im Tiefstniveau, nicht wahr? Wir sind jetzt bei 136, absolute Tiefstniveau, bei 127,70, wenn man noch den Tagestiefstand aktuell war, 126. Das heißt, wir haben einen Rückgang gehabt hier von 70%. Ja, wann gibt es denn schon Werte, die wirklich was darstellen, die Produkte haben, die auch Gewinne haben, die Zukunftsaussichten haben? Wann findet man solch einen Rückgang von 70%, wo man sagen kann, da kann man nichts machen? Natürlich ist die Moderna interessant. Dass dabei jetzt das Hebelprodukt verfallen ist, ja warum? Weil Heiko Thieme sich nicht hat vorstellen können, dass mir diese Aktie den Gefallen tut, 70% zu fallen. Um es mal auf den DAX zu beziehen, ja? Vom Unternehmen gehen wir auf den DAX, um meine Extrapolation nachzuvollziehen. Wir waren bei 16.300, ruhen wir es ruhig ab, 16.000. Wenn jetzt der DAX auf 5.000 fällt, Frage an euch, liebe Clubmitglieder, glaubt ihr dann, dass der DAX zu teuer ist oder ist er dann preisgünstig ist? Also wer jetzt glaubt, der wäre da teuer bei 5.000, aber sagt, es kommt drauf an, der versteht nicht, was ich hier versuche zu predigen aus meiner Sicht. Der DAX-Index wird in eurem Leben nicht auf die 5.000 fallen. Es sei denn, wir kriegen einen dritten Weltkrieg, wo wir alle weg sind und dann gibt's auch keine Börse mehr. Das schließen wir mal aus. Also rationell ist das undenkbar. Wir waren beim DAX allerdings bei 3.666 gewesen im März 2008. Nun ratet mal, was Heiko Thieme da gesagt hat. Das sind alles Kaufkurse. Ich habe gesagt, bis es ein absoluter Kaufkurs ist, der Tiefstand. Ich habe wirklich gesagt, das Gleiche habe ich schon mal 6 Monate vorher gesagt oder 5 Monate vorher. Da waren wir noch bei 5.000 gewesen, aber spielt keine Rolle. Das müsste der tiefste Niveau sein. Man weiß nicht genau, wann es immer da ist, aber in etwa hat das gestimmt. Und genauso ist es diesmal. Die 5.000-Marke beim DAX könnt ihr vergessen. Und wenn sie käme, aus egal welchen Gründen, bald noch ein bisschen Geld, dann könnt ihr dann noch was kaufen, damit man die Verluste, die man bis dahin hat, wieder aufholen kann. Aber das spielt keine Rolle. Die 10.000-Marke beim DAX, ist sie denkbar in unseren Lebenszeit noch? Möglich, ja, das sind ja von hier ab nur 30%. Ich war gut 30%. Das kann der Markt jederzeit auch einmal machen in einer Extremsituation. Aber normal betrachtet ist der DAX hier auf dem Weg zur 50.000 Marke und später auf die 100.000 Marke, wenn auch unter erheblichen Fluktuationen, um einmal die langfristige Geschichte zu nehmen von 1988, als der DAX zum ersten Mal existierte bei 1.000 bis heute. Also das muss man immer wieder alles in den großen Rahmen mit hineinbeziehen, nicht wahr? Und deswegen heißt es jetzt bei mir klar, wie gesagt, normales Wachstum in diesem Jahr. Wir haben noch nicht über die Wirtschaft gesprochen. Wir werden in diesem Jahr keine Rezession haben. Die Lieferungsschwierigkeiten, die wir haben, die werden bis Jahresmitte uns belasten. In der zweiten Hälfte des Jahres werden sie sich entspannen. Aber auch im nächsten Jahr können wir noch über Lieferungsprobleme sprechen. Denn dies wird eine 2- bis 3-jährige Entwicklungsphase sein, wo Länder erkannt haben, wir wollen nicht nur von einem Land wie China abhängig sein. Wir müssen auch unsere eigenen Produktionsstätten haben. Und das ist langfristig gesehen sogar positiv. Wir merken, dass wir nicht nur outsourcen können, sondern auch im Eigenlande produzieren, damit wir in Kontrolle sind.
Aber ich denke, Heiko, über das Thema Wirtschaft haben wir in den Sendungen, die ein bisschen zurückliegen, schon ausführlich gesprochen. Und da hat sich ja jetzt mal grundsätzlich nichts geändert. Wir haben das Thema Ukraine auch angesprochen. Das ist ja diese Unwägbarkeit. Dann geht das Pendel in die andere Richtung. Ich möchte dich nochmal ganz kurz bitten, die Frage von Markus zu beantworten. Ich muss ihn natürlich zunächst einmal stellen. Er guckt sich die beiden Tech-Werte an, den Zoom und den TeamViewer. Hat er beide im Depot, TeamViewer bei plus 22%, Zoom bei minus 30%. Er sagt, habe ich alles verstanden mit den 3/3, ich bin dabei, ich finde das auch toll, aber er denkt so voraus, irgendwann wird ja Omikron oder Corona vorbei sein. Und was passiert dann mit diesen Titeln, die doch sehr stark von der Pandemie profitiert haben? Werden die dann auf einmal beide aufs Abstellgleis gestellt? Und wenn ja, was macht man dann? Muss man wieder rechtzeitig rausgehen, oder?
Ja, das ist die große Frage. Das ist eine sehr gute Frage, die er stellt. Denn TeamViewer unabhängig von und Zoom unabhängig von der Pandemie, glaubt ihr denn, lieben Clubmitglieder, dass dann plötzlich, wenn die Welt wieder geöffnet ist, dass man sich nicht mehr miteinander mit Zoom beschäftigt? Man wird sich natürlich konferenzmäßig beschäftigen und merkt, man hat gemerkt, man muss sich nicht physisch immer treffen, ich muss nicht nach Manila fliegen, nicht wahr, um jemanden zu sehen, den ich gerade vor 4 Wochen, nicht wahr, irgendwo in Kairo oder in Hamburg gesehen habe, sondern ich kann auch mal eine Zoom-Session machen. Zoom bleibt hier. Zoom ist da, so wie ein Smartphone. Smartphone wurde nicht verändert, wenn wir eine Pandemie haben, ja oder nein. Die Anfrage oder die Nachfrage nach Zoom oder Zoom-ähnlichen Produkten ist da. Die Frage ist nur die, welche Konkurrenz hat Zoom, nicht wahr? Es ist Team von Microsoft, ist auch nicht schlecht Team, nicht wahr? Ich benutze Zoom mit großem Vergnügen, finde es toll. Mittlerweile auch haben wir es sogar gekauft, das Produkt, und nicht nur das Umsonstprodukt genommen. Also Zoom bleibt für mich bestehen. Wie viel Marktanteile Zoom haben wird, darüber könnte man 50 Seiten schreiben und ist nicht besser dran, als wenn man es in einem Satz zusammenfasst. Das hängt davon ab, wie innovativ Zoom mit seiner Angebotskette ist und wie benutzerfreundlich Zoom ist. Und aus meiner Sicht ist Zoom, und du hast es ja auch benutzt, wir benutzen ja auch Skype, ist Zoom sehr benutzerfreundlich. Und das jetzt lang jetzt zu analysieren, wie sehen die Gewinnentwicklungen aus? Da gibt es mal ein Quartal, was besser ist und ein bisschen schlechter ist. Zoom ist für mich, und da nehme ich den Ausgangspunkt, den wir bisher hatten bei Zoom, 411, der ist natürlich zu hoch gewesen, ist klar. Haben wir Zoom bei 411 gekauft? Die Antwort ist nein, haben wir nicht. Sondern wer sie gekauft hat vorher, hat erstens, wenn er 20% Gewinn hat, unseres Clubmitglied, heißt es, dann bitte einen Stopp ansetzen bei 15% oder aller spätestens bei plus 10%. Wenn man Abstand hat. Also ich verkaufe nicht direkt, sondern dann noch hinten absichern. Und wenn man dann bei 25% ist, ein Drittel geht raus. Also wie eine Bibel. Ab 25% nehme ich einen Gewinn mit, egal wie die Aussichten aussehen. Weil die Aktien immer wieder fluktuieren können. Und wenn man entgegen seiner Erwartung bei plus 25% war, plötzlich sie bei 5% nur wieder sieht, Mensch, warum habe ich nicht einen gewissen Gewinn genommen? Deswegen nehme ich ein Drittel raus. Ich habe ja noch 2 Drittel. Und dann, wenn wir bei 35% sind, das zweite Drittel. Weil der Erfahrungssatz von mir sagt, wenig Aktien steigen 50, 60, 70 oder 80%. Das passiert ganz, ganz selten. Es sei denn, sie sind so im Keller, dass man dann sagt, pass mal auf, eine Aktie, die 80% gefallen ist, da muss ich nicht schon bei plus 25% rausgehen. Aber dann setze ich einen Stopp nach hinten an, spätestens bei 15%, wenn er aggressiv ist, bei 20% und gehe dann mit mindestens ein Drittel oder Hälfte raus. Das ist die Variante in meiner Strategie. Ich hoffe, dass das klar wird. Da gibt es eine gewisse Flexibilität. Das ist das künstlerische Element der Anlagestrategie, was jeder beinhalten soll. Ein einmal gemachter, spürbarer Gewinn, und das sind 20% plus, in kurzer Zeit. Wenn das in 3 Jahren passiert, ist das natürlich ganz was anderes. Aber wenn das in ganz kurzer Zeit, wenigen Tagen, Stunden oder Wochen passiert, gehe ich raus bei 25 oder sichere mich ab. Und dann gibt es einen bei TeamViewer, da waren wir bei 11, 11 im Viertel, nicht wahr? Dann war die jetzige Aktie gewesen bei 30, 35%. Und dann habe ich auch gesagt, bitte, ihr braucht nicht rauszugehen, aber bei 25% spätestens nehmt ihr dann das Drittel retroaktiv raus. Das war jetzt genau der Fall gewesen bei dem gestrigen Einbruch. Da ist man rausgegangen, erstmal mit einem Teil, einem Drittel mindestens, nicht wahr? Wenn nicht sogar der Hälfte. Dann ich habe das erstmal gesichert und hat dann Atemraum. Das ist die Anlage, die Seite. Ich meine, Überlegungen sind ja nur das Nachempfinden, was die Börse mir in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, wie man es vermeiden kann, größere Verluste zu haben oder einmal gemachte Gewinne wieder total abzugeben und diese Disziplin, 3 Tranchen einzukaufen, 3 Tranchen zu verkaufen, wobei die letzte Tranche nicht war, mit Stop-Absicherung funktioniert und so weiter. Das wird immer wieder die Wiederholung sein und solange ihr lieben Club mit dir euch anhört, werdet ihr immer wieder diese Sätze von mir hören, weil ihr es eben doch nicht euch die Library anschaut, wie Heiko Thieme damals gesagt hat, weil ich es aktuell auf das jetzige Niveau beziehe. Das gleiche gilt bei der Philips. Philips ist für mich jetzt ein Testfall. Ein absoluter Testfall ist die Philips, ein Unternehmen, was in den nächsten Jahren zwischen 40 bis 50 Euro wert ist, wobei ich das Wort Jahre benutze. Das kann ein Jahr, kann zwei, kann auch 3 Jahre sein, aber wenn ich von knapp 30 komme, kann ich ruhig 3 Jahre Zeit haben, bevor ich sage, die Anlage hat sich nicht gelohnt. Oder geht die Philips jetzt von 27, 28 Euro tatsächlich auf null? Wäre erstaunlich, dass dieses Unternehmen, was jahrzehntelang im Markt ist, erfolgreich war und sich jetzt umstellt auf die medizinische Technologie, dass man dieses Unternehmen plötzlich pleite geht. Sehe ich nicht. Einige sagen, es ist noch ein bisschen hochbewertet. Ich habe eine bisschen andere Meinung hier, aber das sind die Details. Und das ist das Entscheidende. Also ich kaufe Werte, die total eingebrochen sind. Und wenn man einen Wert von 50 Euro auf 27 fällt, mal pauschal gesagt, das sind fast 50% Verluste, dann werden solche Unternehmen entweder attraktiv oder, jetzt gibt es die andere Alternative, ich sage dann, ich will jetzt nicht emotionell werden, sage, Kinder, dann verkauft sie doch, aber bitte fasst sie nie wieder an und sagt nicht, wenn es mal 50 oder 100 Euro eines Tages ist, in ein paar Jahren, warum habe ich da verkauft? Dann lernt man draus, man hat genau das gemacht, was die meisten machen. Man panikt an Tiefskursen, da verkauft man und bei Höchstkursen ist man so aufgeregt und so geil, um das Wort mal zu sagen, was ich sonst hasse, da muss man dabei sein. Genau das haben wir gesehen bei den Biotech-Werten, als sie nach oben ging. Immer wenn, und merkt euch ein Bild bitte, liebe Clubmitglieder, schaut euch da mal ein Chartbild an, auch wenn ich kein Chartist bin. Wenn eine Chart so aussieht wie die Eiger Nordwand oder das Matterhorn, was ich 1972, also jetzt vor 50 Jahren im August bestiegen habe, nicht wahr? Wenn es ganz nach oben geht, auf der anderen Seite geht es fast genauso steil nach unten. Je steiler der Anstieg, desto steiler der Rückgang ist. Und dann dauert es unter einige Jahre, bevor man wieder auf diese Spitze, wenn überhaupt, kommt.
Das heißt, an der Börse doch eher so den Kilimanjaro, den du ja auch bestiegen hast. Da geht man lange, lange, glaube ich, 3, 4 Tage, bis man einigermaßen so in die Höhe kommt. Also das ist so das langfristig Angelegte. Jetzt hatten wir gestern diese Paniksituation, wo es also 4 oder fast 5% abwärts ging. Wir haben uns über Nacht wieder so ein bisschen erholt. Aber auch du hast gesagt, dir sind einige Positionen um die Ohren geflogen. Was mache ich denn jetzt? Jetzt Krönchen richten. Welche Werte sammle ich jetzt ein?
Das Erste, die Position, die man hat, wenn man eine physische Aktie hat, gar kein Problem. Man wartet ab und bleibt einfach drin und muss sich nur fragen, hat man schon 3 Tranchen? Wenn man schon 3 Tranchen drin hat, ist nur die Frage, ist jetzt die Position vom letzten Kauf nochmal nachhaltig gefallen, sodass die 3%, nehmen wir an, das ist ein Basiswert, Dow Jones oder DAX-Wert oder Standard Poor's 500-Wert, nicht wahr? Dass man sagen kann, pass mal auf, ich habe jetzt 3 Tranchen gekauft, und jetzt ist von meinem letzten Kaufpreis, ist die Aktie nochmal 10% gefallen. Gar nichts machen, einfach abwarten. Jetzt ist sie 15% gefallen. Gar nichts machen. Einfach abwarten. Jetzt ist sie 20% gefallen. Schon mal hingucken, aber noch nicht nervös werden. Aber bei 30% Minus, da kann man schon mal sagen, könnte ich noch mal nachkaufen. Das rechne ich euch vor. Ihr habt 3% investiert. Jetzt ist die Position vom letzten Kauf noch mal 30% gefallen. Dann ist sie also, wenn man so will, die Position ein Drittel gefallen. Sprich, ist sie statt 3% nur noch 2% wert. Rein mathematisch. Dann kann ich natürlich bis zu 1% kaufen. Ich würde dann 0,5% kaufen. Und dann hoffen, dass sie nochmals fällt. Vielleicht auf 3, nochmal 10, 20% fällt. Was nicht immer der Fall ist. Und wenn sie sich dann anfängt zu drehen, spielt doch gar keine Rolle, ob ich jetzt nochmal nachgekauft habe, mit einem ganzen Prozent oder ein 0,5%. Wenn die Aktie dann wieder auf den Ausgangspunkt zurückgeht, egal ob es jetzt 1 oder 2 Jahre dauert, dann habe ich klotzigst gewonnen. Das kann sich jeder ausrechnen. Hat man einen Gewinn, der über 50% ist. Und wenn man das in der Börse erreicht, ist man Weltmeister. Das ist die Überlegung, die ich dabei habe, nicht wahr? Und was gestern der Fall war, war der Verkauf man kennt meine Meinung, es gibt die neue Anlegergruppe, die Privatanleger. Man fragt sich, sind die jetzt eingetreten? Gestern wohl nicht, das waren nicht Privatanleger, das waren Profis, die gestern sich eingekauft haben, weil die gesagt haben, Mensch, das sind Übertreibungen. Der Privatanleger ist jetzt zum ersten Mal weg gewesen. Der war gestern aus meiner Sicht, ich muss ja noch Statistiken abwarten, ob man die noch vorlegen kann, der war nicht der Käufer gestern Abend. Der Privatanleger war auch etwas schockiert über die Situation. Jetzt sind die Profis gefahren und haben wir morgen, das Wichtigste eigentlich dieser Woche ist das, was Herr Paul und auch seiner Sitzung sagt, es trifft sich ja heute die Notenbank und morgen zum ersten FOMC-Sitzung, 8 davon hat man im Jahr. Wie erklärt er morgen seine Strategie für die Zukunft? Und da ist jedes Wort wichtig. Jedes Wort, was er sagt, könnte unter Umständen 1000 Punkte beim Dow Jones im Minus bedeuten und eventuell sogar bis zu 1000 Punkte im Plus. Das ist das Spannende. Deswegen bitte, morgen Abend wird es interessant werden, nicht wahr? Um 20.30 Uhr sind wir etwas klüger und dann wird nachinterpretiert werden am Donnerstag und Freitag. Was hat er eigentlich gesagt? Wie ist es gewesen? Dann kommt es darauf an, was dann die Mehrheit der Marktteilnehmer sagt. Das ist das entscheidendste Ereignis überhaupt, was wir haben. Die Notenbank ändert ihre Strategie, das wissen wir. Sie hört auf mit ihrer großzügigen Geld-Liquiditätsspritze im Markt. Das dauert noch bis März. Einige sagen, warum beendet ihr das Programm nicht ad hoc, denn, das müssen wir den Satz nochmal sagen, die Volkswirtschaft der Welt läuft weiter. Krieg haben wir abgetagt, haben gesagt, das Risiko ist da, wenn es eintritt, müssen wir uns verändern, aber wir nehmen es an, es gibt keinen Krieg. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir ein Wachstum in diesem Jahr, da steht eine weltweit gesehen, eine 3 bis 4 vor dem Komma. Einzelne Länder haben unterschiedliche Wachstumsraten von 2 bis 7%, nicht wahr? Wenn man sieht, 7% wäre ja dann in Indien der Fall, in China kämpfen wir mit der 5%-Marke, Deutschland wird vielleicht mit der 3,5 bis 4%-Marke kämpfen, dann kommt das Inflationsthema, das ist akut, wird sich aber abschwächen, weil es eine temporäre Phase ist, weil das Wort temporär nicht in Wochen zu bewerten ist, sondern in Monaten, vielleicht in ein, zwei Jahren. Das ist so ein Zeitraffertempo, das gesamte Szenario, was wir haben. Und dann müssen wir uns überlegen, haben wir A, Bargeld? Wer jetzt kein Bargeld hat und es voll investiert, ja, der hat nicht ein Problem, aber der muss vielleicht ein bisschen schwitzen. Aber wer seine 20 bis 30% noch hat und gestern schon mal was investiert hat, bleibt jetzt weiter drin und sucht sich seine Chancen aus. Und diese Chancen gibt es sowohl beim Index, nicht wahr? Gestern beim Dow Jones Index war natürlich auch ein gefundenes Fressen. Ich war beim Dow Jones, als wir gestern die 33.000 Mark unterschritten hatten. Auch da muss man sagen, das war natürlich eine Chance. Und ich hoffe, das haben auch einige wahrgenommen. Denn, wiederum zurückgehend auf meine Strategie, man sagt, Dow Jones Index, wo waren wir gestern gewesen? Ganz simpler Punkt, nicht wahr? Man guckt sich's an und sagt, Mensch, was haben wir denn gestern gemacht? Gestern waren wir im Tiefstniveau gewesen, wenn man sich's anguckt, waren hier mal das pauschale Tiefniveau, waren wir hier bei 33.400 gewesen. Da kann man natürlich anfangen, wenn man sagt, 40.000 als Spitze nimmt, 32.000 als Mindestniveau nimmt, dann sagt man also in der Mitte sind wir dann bei 36.000. Und wenn man von 36.000 so weit entfernt ist, kann ich in der Nähe der 33.000 Marke, dann muss ich, wenn ich 20% im Dow Jones haben will, muss ich mit 5% dabei sein. Das ist Automatismus. Da könnte jeder sich hinsetzen, ETFs hinsetzen, ein ETF auf dem Dow Jones raussuchen und sagen, den kaufe ich automatisch. Das kann man auch jetzt schon eingeben, dass man sagt, wenn der Markt auf dem Niveau ist, komme ich automatisch, gibt man einen Good Till Cancelled Order hinein, also der für mehrere Monate gilt, dann bin ich auf der Käuferseite. Das kann man von vornherein mit antizipieren. Das ist das Entscheidende dabei. Also Dow Jones und DAX, ja, und natürlich auch den Nikkei-Index. Der Nikkei-Index war unter der 27.000-Marke gestern. Da musste man dabei sein. Da konnte man die ersten 2 bis 3% investieren. Und wer das gemacht hat, wäre jetzt das dritte Mal, dass man im Nikkei-Index bereits drin ist, mit großem Erfolg meines Erachtens. Denn der Nikkei-Index wird in diesem Jahr auch die Chance haben, die 33.000-Marke zu sehen. Nicht? Und wenn man sich den Index anguckt, ich habe ja bis zu 10% immer gesagt, kann man in Japan haben. Wenn Sie jetzt bei der 27.000 Marke 44. Also wer noch nichts gemacht hat, Nikkei Index, Exchange Traded Fonds auf den Nikkei Index hier sofort. 3% kann man kaufen. Die nächsten 3% kauft man dann, wenn man in der Nähe der 25.000 Marke ist. Und die letzte Tranche dann, das wären dann die 4%, wenn wir bei der 23.000 Marke sein sollen, was ich nicht garantieren kann. Zielrichtung in diesem Jahr irgendwo in der Nähe der 33.000 Marke. Das ist die pauschale Überlegung dabei. Warum? Japan wächst auch mit der Wirtschaft, drittgrößte Wirtschaft der Welt, nicht wahr? Und das ist das Niveau vom Nikkei-Index, der immer noch unter seiner 39.000-Marke ist, vom Dezember 1989. Also da hat man die längsten Jahrzehnte verbraucht, nicht wahr, um wieder auf die Höchststände zu kommen. Was eine Erinnerung ist, auch manche Aktien oder Indizes brauchen sehr, sehr lange, um ihre luftigen Höhen, und damals war es eine sehr luftige Höhe, nicht wahr, die ähnlich ist wie bei uns die Dotcom-Blase im Jahr 2000, nicht wahr, in Europa und der restlichen Welt, um wieder solche Höchststände zu sehen.
Dow Jones, DAX, Nikkei, die großen Indizes, da haben sich die Chancen schon geboten.
Beim Nikkei-Index hier bei 27.000 auf jeden Fall, wenn man sich anguckt, nicht wahr, was wir gesehen haben, wenn man den Tag, heute ist ja da schon vorbei, wir waren unter der 27.000 mal, wir waren bei 26.977. Also wer das sieht und wer sagt, Mensch, jetzt bin ich 44 Punkte drüber, 44 Punkte ist ein Klecks, das ist egal, man kann sich aktuell kann man bei 27.044 und heute ein Nikkei-Index, werden wir nachher nochmal erwähnen, welchen ETF man nehmen kann beim Nikkei-Index, und man sagt, kann man anlegen. Also man kann anlegen unter 15.000 beim DAX, Minimum 3%, wenn maximal 4%, wenn man 15% im DAX haben will, kann man bis zu 4% reinnehmen. Und beim Dow Jones Index, wie gesagt, müsste man jetzt sehen, nicht bei 34.000, unter der 33.000 mit 100 Marke kann man dann sofort anfangen. Und da fängt man klotzig an mit 5%.
Hm. Magst du heute gar nicht dann auf Einzelwerte gehen in dieser speziellen Situation?
Natürlich bin ich bei Moderna dabei. Natürlich bin ich bei BioNTech dabei auf dem Niveau. Man hat jetzt nur die Wahl, kaufe ich die Aktie physisch oder kaufe ich das Hebelprodukt. Ich persönlich neige zum Hebelprodukt mit einem Abstand von mindestens 30%. Muss man nur finden, dass man ein liquides Produkt findet. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn man sagt, nee, ich gehe lieber in eine Aktie physisch hinein. BioNTech und Moderna sind beide auf einer ganz klaren Kaufliste hier mit einem Minus von 60-70%. Kann man hier sofort kaufen. Zeitraum das gesamte Jahr gegenüber warten. Wenn man diese Aktie BioNTech und Moderna im Laufe dieses Jahres von dem heutigen Niveau 30-40% niedriger findet, dann kauft man halt nochmal nach. Deswegen kaufe ich ja nie eine ganze Position. Aber wer noch nichts hat, sofort, das sind Werte, die man haben will. Und eine der Novavax auf jeden Fall, denn die Novavax ist für mich unverständlich, dass sie so weit gefallen ist, nicht wahr? Die würde ich sofort kaufen. Also das sind die drei Werte, die man im biotechnologischen Wert kaufen kann. Und kann man natürlich sagen, Mensch, Heiko, ich kann ja nicht drei Biotech-Werte gleich kaufen. Dann nimm mir doch mal einen, ich würde heute die Novavax nehmen, nicht wahr? Als sie möglich, weil das Produkt kommt jetzt raus im Markt in Deutschland, wird es also verabreicht. Ab Februar, das könnte dann ein paar Schlagzeilen kreieren. Ich würde darauf erstmal kurzfristig setzen. Aber mir wäre es nicht unangenehm, wenn man alle drei Positionen im Portfolio hat. Und in China bleibe ich dabei bei der Baidu, die hält man weiter. Auch bei der Alibaba muss man jetzt nicht kaufen. Aber jetzt, wenn die Alibaba die 100-Euro-Marke sehen sollte und man hat sie nicht, kann man Alibaba kaufen. Man kann sie physisch kaufen oder mit einem Hebelprodukt, wo der Hebel dann bei 70 sein sollte, 30% Abstand haben sollte. Also das bleibt dabei die Strategie. Und VW ist für mich unter 190 immer eine Kauf, wenn man sie noch nicht hat, nicht wahr? Wer sie schon bei 200 gekauft hat, wartet, dass sie auf 170 wieder fällt, dann kann man nochmal nachkaufen. Ideal, wenn es bei 164 ist, wo wir schon mal war, dann kauft man die nächste Tranche, die letzte Tranche in der Nähe der 140, 145 Marke. Das wären nach wie vor die Strategien, die wir dabei haben. Und dann das Continental ist genauso. Meine Liste könnte ich jetzt ad infinitum fortsetzen und dann sagen wir, mein Gott, wir wollen noch nur drei Werte haben. Aber das ist eine Marktsituation, wo man nicht nur drei Werte jetzt nennen kann, sondern man kann tatsächlich eine ganze Palette nennen, aber man deckt es ab mit den Indizes auf der einen Seite. Der Nikkei ist für mich aktuell sehr interessant und der DAX, DAX-Titel bei 15.121 jetzt sieht, könnte man auch schon sagen, warum nicht? Dann kauft man jetzt eben mal 200 Punkte oder 150 Punkte höher, das ist kein Problem. Also 3% im ETF, im DAX, wer noch nichts hat, kann das sofort machen. Kann sogar 3% würde ich nehmen. Aber wenn wir dann bei 14.700 sind, dann kauft man nochmals weitere 2-3%. Und wenn wir dann unter der 14.500 sind, je näher wir an der 14.000 Marke sind, dann würde ich dann sagen, dann macht er den Rest voll, dann habt ihr mindestens 10%, maximal 15%. Also das ist die generelle Überlegung. Der Markt bis zum Jahresende, und dann kommt noch eins hinzu, das haben wir nicht gesagt bisher, wir haben einen negativen 5-Tages-Indikator gehabt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Jahresende über dem Schlussstand vom Vorjahr liegen, die ist gesunken auf 55%, das ist keine schlechte Wahrscheinlichkeit, aber wir waren bei 90%, wenn wir einen 5-Tages-Indikator positiv hätten. Und jetzt kommt das Erfreuliche. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach in diesem, wir haben ja noch 5 Börsentage, nicht wahr, bis zum 31. Januar, werden wir im Minus schließen, auch auf Monatsbasis. Und wenn der Januar im Minus schließt, ist das kein Nachteil, wo man sagen kann, das Jahresende wird auf jeden Fall, nicht wahr, negativ werden. Das stimmt nicht. Der schlechteste Januar, den wir bis gestern hatten, jetzt kommt es darauf an, wie weit wir uns noch arrangieren, ob wir mal fallen oder ein bisschen steigen, wenn wir tatsächlich auf 8% oder mehr Minus kommen im Monat bezogen auf den Standard Poor's 500 Index, dann kann man nur zur Beruhigung sagen, in dem Jahr, 2009 waren wir gefallen, ich war mit 8,6%. Das war das schlechteste Januarergebnis, was wir gehabt haben beim Standard Poor's 500 Index. Wenn das tatsächlich eintreten soll, dass wir hier zwischen 8,5 bis 10% verlieren, im Endeffekt, dann ist es kein Negativum für den Markt. Denn in dem Jahr 2009, als wir 8,6% gefallen, war der schlechteste Januar in 73 Jahren. Ratet mal, wie das Jahr ausgegangen ist. +24%. Also statistisch gesehen heißt das keine Vorwarnung. Es muss schlecht werden. Es kann sich durchaus erholen. Und ich bleibe dabei in meinen Bandbreiten, die ich gegeben habe. Und jetzt reden wir ganz konkret von einzelnen Indizes, von den ETFs und noch von 3 oder 4 Werten nebst 2, 3 Hebelprodukten.
Ja, Heiko, das klingt spannend. Ich bin ganz Ohr. The stage is yours.
Ja, also fangen wir an. Einmal hier mit dem DAX Index. Das ist von der Deutschen Bank ausgebrachte ETF. Das Symbol ist, oder Wertpapier kennen wir, DBX1DA. DBX1DA handelt zurzeit um 144 Euro. Geringer Aufschlag hier nur, der glaube ich bei 1,1 oder 1,15% liegt. Ich würde den Preis ist bei 144 ist der Kurs zurzeit. Also da würde ich jetzt 3% kaufen. Dann gleich einen Aufschlag einlegen, good till cancelled, der also im Markt bleibt bei 139 die nächste Tranche. Das wäre dann auf der Basis hier von 14.600 ungefähr. Bei 139 kann man einsteigen und dann bei 135, da wären wir so knapp über der 14.000 Marke, würde man die letzte Tranche nehmen. Und diesen 3 Tranchen würde ich anfangen mit 3% jetzt, dann 4% bei 139 nehmen, das hätte ich 7 und dann würde ich nochmal mit 8% nachlegen bei 135. Das wäre die jetzt, da hätte man 15% im DAX. Wer etwas vorsichtiger ist, macht bei der letzten Tranche auch nur 5% und erhebt sich die 4% auf, dass wir unter Umständen unter die 14.000 Marke fallen. Aber das werden wir diskutieren, wenn wir da in der Nähe sind. Also nochmals, 144, jetzt 3%. Bei 139 angeben, good till cancelled. Bei 139 Euro, das wäre ungefähr um die 14.600, wenn der DAX da wäre. Und dann in der Nähe der 14.000 würde ich dann hier mit 6% reingehen bei 135. Das wäre der DAX. Jetzt innerhalb der deutschen Werte ist es einmal das Hebelprodukt bei VW. Hebelprodukt bei 126 würde es wertlos werden. Ich glaube nicht, dass VW so stark fällt. Ist bei knapp 180 zurzeit, hat einen Abstand vom aktuellen Niveau von über 30%. Und hier ist das Symbol SB, wie Siegfried Bravo, dann 7, die Zahl 7, W wie Whisky und dann 08. Ich wiederhole SB7, W08. Das wäre das Hebelprodukt auf den VW. Mit einem 0,5% bitte einsteigen. Und dann ebenfalls hier bei Siemens Energy kann man 2 Dinge nehmen. Man kann die Aktie physisch kaufen, Siemens Energy. Das Symbol ist ENER6Y bei knapp 19 Euro. Zielrichtung für die nächsten 2 Jahre, ein Preisniveau, was in der Nähe der 35 bis 40 Euro Marke liegt, also 100% Möglichkeit, wenn auch nicht garantiert. Oder man nimmt das Hebelprodukt mit einem 0,5%. Hier bei Siemens Energy würde man einsteigen mit 1% und dann bei Rückgang von weiteren 15% nochmals 1% anlegen und nach einem weiteren Rückgang von nochmals 15 bis 20% den dritten Teil nehmen. Oder man kann alternativ mit einem 0,5% einsteigen bei einem Verfall von 13,15 Euro. Ich glaube nicht, dass wir so weit fallen werden. Und das wäre hier bei um die 6 Euro der Hebel SD. D0WAX. S wie Siegfried, D wie Dora, die Zahl 0, dann WAX. Das wäre also der Hebel von Siemens Energy als Alternative. Bei Novavax sehe ich bei 69 Euro einen ganz klaren Kauf. Machen wir aber keinen Hebel, nehmen wir einfach das Produkt 69 Euro. Kann man investieren hier 1% vom liquiden Kapital. Das heißt also, man kann hier 10 Stück kaufen. Wenn man, oder sagen wir so, wenn man jetzt 100.000 Euro hat, kann man sagen, man fängt hier an mit 10 Stück bei 69 Euro und würde dann nochmal nachkaufen, sollte die Aktie dann auf die 58 Euro Basis fallen, dann würde man nochmal wiederum 12 Stück kaufen und dann 14 Stück kaufen, sollten wir unter die 50 Euro Marke fallen, was ich für relativ unwahrscheinlich halte. Aber man hat hier das die Wertpapierkennnummer A2PKMZ. A2PKMZ. Das wäre also die Novavax. Kommt von 274 Euro, ist also hier gefallen, wenn man es sich anschaut, nicht wahr, 75%. Und das ist aus meiner Sicht gesehen ein Wegwerfkurs, den man hierbei hat. Das Produkt, wie gesagt, auf Proteinbasis beziehend, kommt im Februar auch an den deutschen Markt heran. Dann haben wir beim Dow Jones Index noch zum Schluss von dem BlackRock das Hebelprodukt. Das ist ein thesaurierender, auf Dollarbasis thesaurierender ETF auf den Dow Jones und handelt um die 348, jetzt auf Euro umgerechnet Euro, 348 Euro mit der WTP-Kennnummer A0YEDK. A0YEDK. Ist hier vom Kostensatz her gesehen mit 0,33% vielleicht etwas hoch, aber für mich akzeptabel, dass also auch thesaurierend ist. Ich fasse zusammen, DAX als ETF, Dow Jones als ETF, dann Hebelprodukt oder Aktie physisch in Siemens Energy, wie genannt, und dann bei VW den Hebel, den man nehmen kann, auch die VW-Aktie kaufen. Ich würde hier den Hebel vorziehen und dann zum Schluss nochmal die Alibaba bei 106, 60% minus ist ein Kauf mit A117ME, A117ME und zum Schluss noch die Novavax, die ich genannt hatte. Das wären die Empfehlungen, die man heute hier aktuell vornehmen kann. Ich freue mich schon auf die Diskussion in der nächsten Woche, nicht wahr? Um dann auch zu diskutieren, wie der Januar war und wie es weiter aussieht und was man dann für das restliche Jahr zu erwarten haben.
Also eben noch Höchststände an den Börsen und auf einmal war sie da, die Korrektur oder die Bass oder auch der Crash. Also das war schon heftig. Wir hatten von allem etwas. Heiko, es sah aus wie der Beginn des totalen Ausverkaufs. Aber es waren auch Chancen und die Profis haben sie genutzt. Danke für diese Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bitteschön.
Börse hören mit Heiko Thieme. Der Heiko Thieme Club.